Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 15. Februar, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr mit dabei seid.
Ja, denn wir haben auch heute wieder und in dieser Woche wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Sollten für alle Ballsportarten die gleichen Corona-Regeln gelten?
Ja, wir ziehen eine positive Halbzeitbilanz der Ski-WM in Cortina aus deutscher Sicht.
Und eine eher durchwachsene Halbzeitbilanz aus deutscher Sicht von den Australian Open Tennis.
Außerdem gibt es Gewinner und Verlierer des Tages, die Geburtstagskinder des Tages und natürlich das, was am heutigen Tag in der Sportgeschichte passiert ist.
Dabei geht es vor allem und unter anderem um eine Biathlon-Premiere, einen deutschen Paarlaufrekord und einen Vater-Sohn-Sieg.
Und wir haben natürlich auch heute wieder eine Frage des Tages.
Genau, und die lautet, was bleibt vom 21. Bundesligaspieltag denn hängen? Heute mal etwas in Kurzform, weil der Spieltag ja auch noch gar nicht vorüber ist. Aber ich würde mal sagen, zweimal Erkenntnisgewinn in je 40 Sekunden. Andreas, fang doch mal an.
Ja, ich sag mal, erbarme zu spät, die Hesse komme. Eintracht Frankfurt 2-0 gegen Köln. Die Hessen marschieren und marschieren. Man mag ja sich die Augen reiben, aber die stehen tatsächlich auf Platz 3 der Tabelle. Zu Recht aus 9 Spielen 25 von 27 möglichen Punkten geholt. Die Adler spielen zwar kein Hurra-Fußball, aber sie sind effektiv. Und wenn es so weiterläuft, und davon muss man jetzt ausgehen, dann ist mindestens Europa fest im Plan. Die profitieren allerdings auch vom wankenden Riesen im BVB. Wieder nur ein Remis. Mats Hummels quatscht sich seit Wochen in den Schlaf, dass ja gerade ein Spielstilwechsel eingeläutet wird. Das brauche Zeit. Derweil ziehen aber Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen und wenn sie nicht aufpassen, auch noch Freiburg und Union an ihnen vorbei. Und sonst so, Wolfsburg bleibt die positive Nullnummer der Liga. 6 Pflichtspiele in Folge zu Null und Streich verlängert beim Sportclub. Juhu!
Das war aber doch schon letzte Woche, Donnerstag oder so, haben wir doch da schon drüber gesprochen.
Aber das hat mich an diesem durch das Wochenende getragen.
Ist ja auch eine tolle Nachricht, vor allen Dingen für alle, die es natürlich mit den Sportklubbern halten und natürlich für die Bundesliga an sich, denn Streich, haben wir auch schon gesagt, toller, toller Typ. Ja, was bleibt denn sonst noch? Vor allem, dass nicht nur ältere Semester wie Streich was zu sagen haben, sondern dass auch die Youngster in der Liga weiter auf dem Vormarsch sind. Für Berlin schießt nämlich der 17-jährige Lukas Netz seinen ersten Treffer, ernetzt sozusagen. Allerdings könnte das ein Zusatzgeschäft für ihn werden. Er muss nämlich der Hertha-Mannschaft jetzt einen ausgeben. Ja, das könnte teuer werden, je nachdem, wie die zulangen. Und die einzigen, die 2021 beim BVB wirklich abliefern, sind ebenfalls zwei Teenager, Sancho und Haaland. Der eine, Sancho, trifft stets früh in 2021 und der andere, Haaland, gerne auch mal spät, nämlich in der Schlussviertelstunde. Und er bringt es jetzt insgesamt auf 28 Tore in 31 Einsätzen. Wenn bloß alle so performen würden beim BVB wie die Youngster, da könnte sich zum Beispiel Marco Reus mal eine Scheibe von abschneiden. Ansonsten rekordverdächtige Remiszahlen, nur zwei Mannschaften haben Siege feiern können. Stand jetzt. Mal gucken, was beim Weltpokalsieger gegen die Stadt, die es gar nicht gibt, da noch passieren wird. Ein interessantes Duell zum Abschluss des Spieltags ja heute Abend.
Ja, und jetzt kommen wir aber erstmal noch zum Duell der Woche, muss man sagen. Flick gegen Lauterbach. Fußball gegen Virologen und seine Sonderrechte auf dem Prüfstand.
Stand jetzt.
Aktuell.
Nee, Hansi Flick hört das gar nicht gerne, wenn er dieser Tage auf die Sonderbehandlung angesprochen wird, die ja dem Fußball während der Corona-Pandemie zuteil wird.
Ja, die wird zu Recht immer wieder thematisiert und auch kritisiert, zuletzt unter anderem von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Und das hat Hansi Flick auf die Palme gebracht. Auf seiner Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bielefeld schimpfte Flick in Richtung Politiker und anderen Kritikern am Fußball.
So langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören. Ja, auch Herrn Lauterbach, er hat immer zu irgendwas was zu sagen, ja, immer ein Thema, wo er sich dann immer wieder meldet. Die sogenannten Experten, die Politik, die sollen zusammensetzen und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man auch mal irgendwann wieder Licht im Tunnel sieht. Mir geht es oft mal so, dass ich oder habe das Gefühl, dass jeder so aus der Situation möglichst seinen Profit schlagen kann. Wie kann er bei der nächsten Wahl vielleicht den Punkt oder die Prozentpunkte mehr machen?
Naja, also Flick hat sicher insofern recht, dass die Politik einen gemeinsamen Weg finden muss. Aber Experten in Sachen Epidemie das Recht abzusprechen, ihre Meinung zu sagen, da springt ein kleines bisschen kurz, muss man sagen. Aber auch solche nicht unbedingt fundierten, sondern eher emotionalen Meinungen von Flick muss man aushalten können, zumal er sich ja sonst ziemlich zurückhält, was die Emotionen und auch solche Aussagen angeht. Allerdings, mit Meinung hat das, was Lauterbach und Co. so erzählen, ja nicht wirklich was zu tun. Da geht es um wissenschaftliche Fakten.
Ja, und die sind eben so, wie sie sind, nicht immer positiv und für Privilegieninhaber auch mal unbequem. Und ich sag mal, don't shoot the messenger. Flick attackiert zudem irgendwo auch den Falschen. Er nahm ja Kanzlerin Merkel in seinen Ausführungen, haben wir jetzt nicht gehört, aber im weiteren Verlauf der Pressekonferenz aus der Kritik ausdrücklich heraus. Aber er ging eben Lauterbach an, obwohl die beiden ja in vielen Punkten dann doch irgendwo auf einer Linie liegen, gerade bei den Tests, die ja in vielen Bereichen, das haben sowohl Lauterbach als auch Merkel ja auch schon gesagt, durchaus konsequenter sein könnten, aber beide haben eben nicht die Möglichkeiten, das durchzusetzen. Merkel kann sich gegen die Ministerpräsidenten aufgrund des Föderalismus nicht durchsetzen und Lauterbach, gut, der hat kein Amt.
Naja, also man sollte es allerdings auch nicht zu hoch kochen, auch in den nächsten Tagen nicht. Flick reagierte spontan auf Kritik am FC Bayern, von daher war das alles nichts Geplantes, sondern das war quasi eine spontane Reaktion nach den ersten medialen Unruhen. Sollte man das Ganze dann auch irgendwie ad acta legen, das ist sonst nicht seine Art und ich glaube, das muss man ihm, aber insgesamt auch der Situation nachsehen. Lauterbach beruhigt sich da auch wieder, da kommt schon wieder das nächste Thema, ich bin ganz sicher.
Wir haben aber noch einen Kritiker an den Sonderregeln des Fußballs in den letzten Tagen gehört. Die Kritik hatte er aber schon vor Flicks Donnerwetter geäußert. Sportmediziner Professor Bloch von der Sporthochschule in Köln nämlich, der hat im Interview mit dem SID, dem Sportinformationsdienst, sich zum unterschiedlichen Umgang mit positiven Corona-Fällen im Profifußball und anderen Teamsportarten geäußert und den Fußball gewarnt, die Sonderrolle, die er aktuell einnimmt, nicht überzustrapazieren. Denn vieles sei der Gesellschaft irgendwann einfach nicht mehr zu vermitteln.
Ich glaube, der Fußball hat momentan schon viele Rechte. Das ist schon an manchen Stellen grenzwertig. Das muss man einfach auch so sehen. Also man lässt im Fußball vieles zu, was man im Prinzip professionellen Fußball, würde ich jetzt mal sagen, weil im Amateurfußball ist ja eine andere Sache, was man im Endeffekt woanders nicht zulassen würde. Ich glaube, hier ist auch schon ein bisschen Fingerspitzengefühl auch vom Fußball gefragt, weil solche Ereignisse führen nicht unbedingt dazu, dass das eine große Akzeptanz in der Gesellschaft gibt.
Zumal gerade die Quarantänemaßnahmen in anderen Ballsportarten, Mannschaftssportarten doch ganz anders gehandhabt werden. Ein Corona-Fall wie zum Beispiel aktuell bei Thomas Müller wäre dort sicherlich anders gehandelt worden. Im Basketball oder Handball waren ja auch zuletzt im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga zahlreiche Partien verlegt und bereits mehrfach ganze Mannschaften nach Corona-Fällen komplett in Quarantäne geschickt worden. Vor diesem Hintergrund würde sich Bloch mehr Gleichbehandlung wünschen, denn
weder Handball, Basketball noch Eishockey macht das falsch. Und die Hygienekonzepte der anderen Ballsportarten sind nicht schlechter. Das darf man auf keinen Fall sagen. Ich meine, die Konzepte sind sogar zum Teil noch ausgefeilter, weil sie auch zum Teil nach den Konzepten der DFL kamen. Ich würde mir auch wünschen, dass in allen Ballsportarten die gleichen Regeln gelten. Und wir müssen es auch ein bisschen auf die Gesamtgesellschaft im Prinzip beziehen.
Professor Bloch von der Sporthochschule Köln im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst. Was denkt ihr denn? Sollten alle Mannschaftssportarten nach gleichen Regeln spielen? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer an die 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein.
Stand jetzt aktuell.
Soll schon übererfüllt. Das ist ganz grob das Fazit, das man aus deutscher Sicht nach der ersten Woche der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo ziehen kann. Romit Baumann, Kira Weidle und am Sonntag Andreas Sander, die holen Stand jetzt dreimal Silber für den DSV. Aber noch deutlich detaillierter und besser und fundierter kann das unser Kollege Lukas Zara vom Après-Ski-Podcast euch erklären. Der hat für uns die Erkenntnisse aus der ersten Ski-WM-Woche zusammengefasst.
Nach einer Woche muss man sagen, Cortina ist wirklich ein lässiger und würdiger Austragungsort für eine Ski-WM. Wir haben 4 spannende Rennen gesehen, wo irgendwie alles dabei war. Es war hochklassiges Skifahren, es waren tolle Bilder, weil das Wetter endlich mitgespielt hat. Leider zuletzt auch Stürze, einen unglaublich spektakulären, da war da dabei. Und überraschende Medaillensieger, das muss man auch sagen. Und damit wären wir auch schon beim DSV. Denn Deutschland steht nach 4 Rennen bei 3 Medaillen. Da ging eigentlich schon alles auf in der ersten Woche. Das eigentlich schon ambitionierte Ziel war ja, je eine Medaille bei Frauen und Männern zu erreichen. Und das wurde eben jetzt schon übertroffen. Deutschland steht sogar bei einer Medaille mehr als Österreich nach einer Woche. Das ist interessant zumindest, würde ich sagen. Romet Baumann holte Platz 2 im Super-G und das war sein mit Abstand bestes Ergebnis seit Jahren eigentlich. Kira Weidle wurde in der Abfahrt nur von Corinne Suter geschlagen. So gut war sie in einem Profirennen noch nie, die Kira. Und Andreas Sander fuhr überhaupt noch nie im Weltcup aufs Podest und hat sich Cortina als ersten Ort fürs erste Mal ausgesucht. Und man muss sich vor Augen führen, dass der DSV vor nicht ganz einem Jahrzehnt sogar überlegte, den Speed-Bereich bei den Alpinen völlig einzustellen, weil der Sport doch sehr teuer ist, die Trainings für Abfahrten sind mit hohem Aufwand verbunden. Heute gibt es ein Team mit 2 Kitzbühel-Siegern, Thomas Dresen und Josef Ferstl nämlich, und 3 WM-Medaillengewinnern. Auf der Führungsebene vom DSV erhofft man sich durch diese Erfolge jetzt auch einen Boost für den Breitensport. Der Verband hat nämlich Probleme, Jugendliche zum Sport zu motivieren. Deshalb fehlt es auch an der Breite im Kader. Dass es als Deutscher trotzdem möglich ist, ein Weltklasse-Skifahrer oder Weltklasse-Skifahrerin zu werden, das beweisen diese Tage wieder deutlich. Abgesehen von den Deutschen ist Vincent Griechmeier bisher der große Abräumer. Der Österreicher, der holte in den beiden Speedrennen die Goldmedaille bei den Männern. Bei den Frauen waren die Schweizerinnen hoch im Kurs vor der WM und diesen Kurs haben sie deutlich bestätigt mit 4 Medaillen nach 2 Rennen. Das ist wirklich beeindruckend. Corinne Suter und Lara Gut-Behrami haben sich zum ersten Mal in ihrer Karriere zur Weltmeisterin gekrönt. Und in der zweiten WM-Woche wartet jetzt ein wirklich dichtes Programm. Noch 9 Entscheidungen stehen an innerhalb von 7 Tagen. Es geht jetzt in den technischen Bereich. Zum ersten Mal werden auch WM-Medaillen in Einzelparallelrennen vergeben. Und Deutschland, das muss ich wirklich sagen, hat wieder gute Chancen auf Erfolg. Auch im Team, wie ich finde. Wir berichten beim Après-Ski-Podcast regelmäßig über die Rennen und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr unsere Analysen euch anhört. Liebe Grüße aus Wien.
Lukas Sara vom Après-Ski-Podcast. Vielen Dank, Lukas. Den Podcast kriegt ihr übrigens auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Hört auf jeden Fall rein, abonniert ihn mit dem Podcatcher eures Vertrauens.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und ja, es passierte eine Menge am heutigen Tag in der Sportgeschichte. Wir sagen euch das sehr gerne in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Zweier Bob, Vierer Bob, ach, ist ganz egal in welchem Gefährt, da könnt ihr auch mit einer Seifenkiste darunter brettern. Francesco Friedrich ist immer top, auch bei uns heute wieder. Er holte in Königssee in der Königsklasse den 4. WM-Double, hat jetzt 11 auf der Habenseite und ist damit unangefochten der erfolgreichste Bob-Pilot dieses Winters und aller Zeiten. Wahnsinn.
Ja, und das Gesamtergebnis der deutschen Biathletinnen bei der WM in Pokljuka ist stand jetzt dagegen eher enttäuschend und unser Flop des Tages. Vor allem die Leistung am Schießstand, sowohl bei den Männern als auch bei den Damen. Die Männer liefen das historisch schlechteste WM-Ergebnis überhaupt bei einer Verfolgung am Wochenende ein. Und auch die Damen, die scheiterten an der Vorgabe, eine Medaille zu holen, wenn auch nur knapp, deutlich knapper als die Herren. Aber bleibt stand jetzt nur die Hoffnung auf die weiteren Wettbewerbe, die ja bei der WM noch kommen. Dienstag sind die Damen im Einzel dran, Mittwoch dann die Herren. Da geht's von null los. Da wollen wir beweisen, dass wir zu den besten Nationen gehören, hat Bundestrainer Marc Kirchner gesagt. Na, dann mal los.
Geburtstagskind des Tages.
Und wir haben wieder einige Geburtstagskinder, obwohl Kinder sitzt nicht mehr, die sind alle schon mehr als volljährig. Heute wird zum Beispiel die britische Formel-1-Legende Graham Hill ihren 92. Geburtstag feiern. Hill war in seiner Karriere zweimal Weltmeister geworden, 1962 und 1968, und er verstarb 1975, viel zu früh, beim Absturz seines eigenen Flugzeugs. Sein Sohn Damon, der wurde 1996 ja ebenfalls Formel-1-Weltmeister. Sie sind damit das einzige Vater-Sohn-Weltmeisterpaar der Formel-1-Geschichte.
51 werden heute gleich zwei deutsche Sportlegenden, Jens Fiedler, dreifacher Radsport-Olympiasieger auf der Bahn, und Marc Warnecke, mehrfacher Schwimm-Welt- und Europameister.
Und 49 wird heute der tschechische Eishockeystar Jaromír Jágr, eine echte NHL-Institution. Der hat mit den Pittsburgh Penguins ja zweimal den Stanley Cup gewonnen und mit der tschechischen Nationalmannschaft 1998 auch Olympiagold geholt. Und er spielt übrigens auch mit 49 immer noch in der tschechischen Liga.
48 wird heute Anna Dogonadze, die deutsche Trampolinturnerin, gewann mehrere WM-Titel und wurde 2004 in Athen als Krönung ihrer Karriere auch noch Olympiasiegerin.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 53 Jahren bei den Olympischen Spielen 1968, da feierte die Biathlon 4x7,5 Kilometer Staffel ihr Olympiadebüt. Die Sowjetunion gewann damals die Premiere, übrigens vor Norwegen und Schweden.
Heute vor 45 Jahren ereignete sich beim 18. Daytona 500 das wohl packendste Finish der NASCAR-Geschichte. Wenige Meter vor dem Ziel kollidierten damals David Pearson und Richard Petty. Ihre Autos drehten sich beide von der Strecke und landeten dann im Infield. Pattys Auto sprang aber nicht mehr an. Pearson dagegen konnte weiterfahren und als Sieger dann doch noch den Zielstrich überqueren. Petty musste angeschoben werden, ja, dann hat es am Ende nur zu Platz 2 gereicht.
Und heute vor 36 Jahren, da wurde die Schach-WM zwischen Anatoli Karpow und Garry Kasparov nach 48 Partien abgebrochen. Karpow führte zu diesem Zeitpunkt zwar mit 5:3 Punkten, Kasparov hatte jedoch gerade das Momentum eigentlich auf seiner Seite, holte auf, aber der Präsident des Schachverbandes hat dann trotzdem diesen Kampf abgebrochen und die WM dann neu angesetzt.
Vor 6 Jahren sprang der norwegische Skispringer Anders Fannemel in Vikersund beim Skifliegen einen neuen Weltrekord. Er landete bei 251,5 Metern.
Und bei den Olympischen Spielen 2018, da stellten Aljona Savchenko und Bruno Massot auf dem Weg zu Paarlaufgold für Deutschland in der Kür eine neue Bestleistung auf mit 159,31 Punkten.
Stand jetzt aktuell.
Die erste Woche der Australian Open im Tennis ist vorüber. Zeit, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, vor allem natürlich aus deutscher Sicht. Und das machen wir selbstverständlich mit Andreas Thies, unserem Tennisexperten vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Andreas, die deutschen Damen, die blicken auf ein historisch schlechtes Ergebnis in der Grand Slam Geschichte zurück. Nur Mona Bartel hat es überhaupt in die zweite Runde geschafft, scheiterte dann dort. Wo liegen aus deiner Sicht die Gründe für das Abschneiden?
Es ist schon erklärbar, dieses Abschneiden der deutschen Frauen. Wir haben Angelique Kerber, die einfach nicht in der Form ist, die letztes Jahr wenig gespielt hat, die dann ja auch dadurch behindert wurde, dass sie 2 Wochen in die harte Quarantäne musste in Melbourne und die einfach nicht auf der Höhe war, hier wettbewerbsfähig Tennis zu spielen. Julia Görges ist Ende letzten Jahres zurückgetreten. Mona Bartel war zum Beispiel lange verletzt. Laura Siegemund hat gegen Serena Williams gespielt. Und so haben wir eigentlich für jede Spielerin, ich möchte nicht sagen eine Ausrede, aber wir können es erklären, warum sie so früh ausgeschieden sind. Dass das natürlich ein Alarmzeichen ist, das sehen wir jetzt schon seit längerem. Der Nachwuchs ist noch nicht so weit. Wir haben Noma Noa Akogue, zum Beispiel die neue deutsche Meisterin, die ein großes Talent ist, aber erst 17 ist. Wir haben Eva Lies, wir haben Alexandra Vecic im deutschen Nachwuchstennis. Aber die werden noch ein bisschen brauchen. Die werden noch 3-4 Jahre brauchen, ehe sie dann wirklich in diese Phalanx einbrechen können, in der ja die goldene Generation der deutschen Tennisspielerinnen war. Andrea Petkovic gehört natürlich auch noch dazu, die ich hier eben vergessen habe. Aber es wird noch ein bisschen dauern und ja, es wird vielleicht die nächsten Jahre dann auch so ein bisschen mau werden, was das deutsche Frauentennis bei Grand Slams angeht. Und das war, in diesem Fall war es erklärbar und ich glaube auch, dass wir es in den nächsten Monaten und Jahren dann erklären können und dann einfach drauf gucken müssen, was macht der Nachwuchs? Barbara Rittner, als die damals angefangen hatte, hatte sie genau das Ähnliche, eigentlich etwas Ähnliches vorgefunden. Die hatte damals gesagt, wartet ein paar Jahre, dann kommen die Spielerinnen wie Petkovic, wie Kerber, wie Görges. Und das ist passiert. Und vielleicht kann sie es ein zweites Mal schaffen, beziehungsweise das deutsche Frauentennis ein zweites Mal schaffen.
Bei den Herren ist Alexander Zverev weiter im Rennen. Wie schätzt du seine Leistungen bisher ein? Was ist auch angesichts seiner Rücken- und Bauchmuskelsorgen in den ersten Runden jetzt noch weiter im Turnierverlauf drin?
Seine Leistungen sind bisher gut. Vor allen Dingen sind sie ökonomisch. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem gewesen in den letzten Jahren, dass Alexander Zverev sich aufgerieben hat in den ersten Runden und dass er dann in den ersten Runden 2 oder 3 5-Satz-Matches bestritten hat und dann nicht mehr in der Lage war, wirklich noch zuzusetzen. Er hatte in der ersten Runde ein bisschen Probleme, da musste er auch einen Satz abgeben, aber seitdem spielt er sehr souverän. Und das Match gestern gegen Dusan Ljajovic, das war souverän von der ersten bis zur letzten Sekunde von Alexander Zverev. Er hatte zwischendurch so 1, 2 Wackler drin, aber insgesamt ist es so langsam eine Normalität eingekehrt bei ihm, dass er dann auch mal weiterkommt als das Achtelfinale oder die dritte Runde, dass er den Anspruch hat, wirklich weit zu kommen. Er ist jetzt in 3 der letzten 4 Grand Slam Turniere mindestens ins Viertelfinale gekommen und das ist eine Geschichte, da ist er so langsam angekommen im Kreis der Großen. Jetzt hat er natürlich die ganz große Aufgabe mit Novak Djokovic und die muss er angehen. Novak Djokovic hat einen fitten Eindruck gemacht gegen Milos Raonic. Alexander Zverev scheint auch fit zu sein. Die Bauchmuskelzerrung scheint ihn nicht mehr zu behindern. Er hat gesagt, dass es von Tag zu Tag besser geworden ist und dass er morgen, wenn es gegen Novak Djokovic geht, dann auch voll aufschlagen kann. Der Aufschlag war bislang dann kein Problem.
Andreas Dies vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Chip and Charge mit dem Podcatcher eurer Wahl und dann seid ihr immer bestens informiert über alles, was jetzt aktuell gerade bei den Australian Open passiert oder ansonsten im Tennis allgemein.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag und hier unsere Tipps für euch.
Ja, Bayern gegen Bielefeld haben wir ja schon drauf geblickt. Da geht's heute zur Sache. Das komplettiert den 21. Spieltag.
In der deutschen Eishockeyliga spielen am 18. Spieltag Augsburger Panther gegen EHC München und die Adler aus Mannheim gegen den ERC Ingolstadt, so ist es.
Und in England wird auch Fußball gespielt. FC Chelsea trifft unter anderem auf Newcastle United.
In La Liga empfängt am 23. Spieltag Cadiz Athletic Bilbao.
Die Weltmeister in der alpinen Kombination bei den Damen und Herren werden heute gesucht und wahrscheinlich auch gefunden, wenn es denn alles durchgezogen wird.
Und bei den Australian Open geht's natürlich auch weiter mit Tennis.
Und den Kollegen von Chip and Charge. Und wir sind natürlich morgen wieder für euch da mit Stand jetzt.
Ab 7.07 Uhr, wie ihr das gewohnt seid, in der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast abonnieren. Mit dem Podcatcher eurer Wahl, jetzt ja auch bei Spotify. Schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Sport für die Ohren, rund um die Uhr gibt's hier. Wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.